Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Erfolgsrezept, der Podcast für alle Gastronominnen und Gastronomen und all jene, die hinter die Kulissen der Gastronomie schauen wollen. Heute aus dem wunderbaren Kra-Kra mit dem Herzen von Wien. Und an meiner Seite darf ich heute liebe Jenny Salkenegger begrüßen. Eine ja, Gastrogröße, kann man schon sagen. Man kennt dich, zeige ich mal in der Szene. Und aber für alle, die dich noch nicht kennen, magst du dich mal vorstellen und deine Lokale? Kra-Kra ist nicht das Einzige.
Nee. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Freut mich, dass ihr zuhört. Freut mich, dass ihr euch interessiert. Ja, wie schon eingeleitet, ich bin die Jenny Salchenecker, betreibe das Kra-Kra und die Bettelalm in der Johannesgasse. Hab die Betriebe von meinen Eltern übernommen und kenne fast nichts anderes. Also hier im Kra-Kra, wir haben heuer 45 Jahre. Laufe ich eigentlich herum, seit ich 8 bin. Also ja. Bin hier groß geworden, aber ich sage immer, es ist so, letzte Woche mit einer Mitarbeiterin geblödelt, weil wir jetzt alle so ein bisschen der Fünfer Wachitscher oder so Mitte 40 sind und wir haben gesagt, es tut nicht so weh, weil wir alle gemeinsam alt werden, die Gäste, die Bettlein ist ja auch jetzt schon 17 Jahre und Mitarbeiter eben schon sehr, sehr lange bei uns, teilweise da habe ich Leute mit, seit ich 20 bin, also mein Küchenchef im Kra-Kra. Ich hat bei mir als Flüchtling, als Abwäscher angefangen, 2002, glaube ich. Und wir sind halt ja miteinander alt geworden und miteinander groß geworden. Und ich bin mit ihm auch am Amt hochschwanger herumgelaufen, dass wir seine Papiere kriegen, dass wir haben für die LAP gelernt, weil er dann eben schon die Berufserfahrung hatte. Und hier im Grab begleitet uns der Peter Rosenberger in seiner Pension noch ein bisschen als Support für Speisekarten und so. Bei dem habe ich vor sage und schreibe 33 Jahren im Ofenloch schon mal putzt. Und,
oh, okay.
Und die Mama macht uns freitags noch die Mehlspeisen und der Papa bringt uns das Müll im Kra.
Also für die, die das Lokal nicht kennen, Kra-Kra ist im Grunde ein extrem gemütliches, kann man sagen, Wirtshaus? Oder wie ist das Restaurant?
Wie ein Bierbeisel, das eigentlich seit den ja, eben 80er Jahren, früher war es natürlich noch der Treff zum Fortgehen, das Studentenlokal, da hat es halt auch nicht so viel gegeben. Aber am Grundkonzept vom Kra-Kra ist nie was geändert worden. Wir kochen jetzt natürlich schon ein bisschen aufwendiger als früher.
Ja.
Aber grundsätzlich, wir haben 10, 12 offene Biere, wir haben über 60 Flaschenbiere und
diese Bierkultur. Ihr lebt diese Bierkultur auch. Das
genau.
Seit jedes Mal, wenn ich da bin, ja. Ein paar der Riesenauswahl.
Und schauen halt auch, dass wir gerade beim Speisenangebot auch hier
ja.
Super wohlständig bleiben.
Trotzdem.
Ja.
Das ist auch wirklich jedes Mal, wenn ich da bin, super Qualität. Und auf dem anderen Ende, die Bettelalm, das ist schon angesprochen, ist ein Club, ein doch nicht sehr kleiner, also doch ein Riesenclub im ersten Bezirk. Und 17 Jahre, dieses Jahr 18-jährig, also volljährig, wobei man sich dort, glaube ich, immer irgendwie gleich alt fühlt. Also jedes Mal, wenn ich in die Bettelalm gehe, habe ich das Gefühl, es hat sich nichts geändert. Es ist immer noch dieselbe Musik, dieselbe Stimmung und man fühlt sich auch jedes Mal gleich wohl, sage ich mal.
Ja, wir sind einfach sehr stolz drauf. Es hat begonnen mit eben meine Eltern haben putzt. Die Frage war, an welchem Punkt das man ausholt. Die Eltern haben ja ich bin in Salzburg aufgewachsen, in Bongau, in Vilsmoos. Dort hatten die Eltern eine Jugendherberge. Die Mama ist eine Burgenländerin und der Papa ist ein Steirer. Also die Geschwister von den Eltern sind alle in der Gastronomie. Sie haben dann die Jugendherberge gepachtet gehabt. Neben uns waren nur zwei Almhütten, die Ober- und die Unterhofalm, und ich bin so richtig, richtig am Berg und in der Ohrgeschichte aufgewachsen. Und dann haben sie eben das Hotel gebaut, das Brabfandl. Davor waren sie lange in der Schweiz beide und sind beide in Gleichenberg in Schule gegangen. Und in der Schweiz sind sie dann eben zusammengekommen und haben eben den Traum gehabt, gemeinsam ein Hotel zu machen und haben damals schon auf All-Inclusive gearbeitet und die Mama hat gekocht und der Papa hat entertained. Und mit den Hotels sich zusammengeschlossen und gemeinsame Skirennen gemacht. Also die haben das kleine Dörfli recht aufgemischt. Und in den 80er Jahren war es aber sehr schwierig, mit dieser hohen Zinspolitik auch hier wirtschaftlich zu arbeiten. Das war wahnsinnig herausfordernd. Sie wollten das Hotel ausbauen um Tennisplatz und Schwimmbad und so weiter. Und es ergab sich dann die Möglichkeit, mit einem Bekannten nach Wien zu gehen und haben da eben dann gemeinsam das Dubrovnik übernommen mit dem Klaus Kohlmeier und der Bruder von der Mama und der andere Bruder von der Mama. Und so hat dann irgendwie Wien begonnen und dann haben sie 90 den Bettelstudent gekauft. Ich weiß jetzt die Jahreszahl nicht ganz genau. Davor, glaube ich, eben 88 das Gragra. Dann hat sich's ergeben, dass sie das Hotel verpachtet haben, weil sie sich ein bisschen mehr auf Wien fokussieren wollten. Und dann sind wir, als ich 12 war, also das war 90, nach Wien gezogen. Ich habe das nicht so cool gefunden. Ich habe gesagt, ich bleibe in Salzburg. Ich bin Wien mit 12 Wien-Salzburg gependelt. War im Internat eben. Als Salzburgerin so ad hoc nach Wien gehen, war ich damals noch nicht so begeistert. Das war irgendwie durfte dann noch in Salzburg bleiben. Und dann haben sie von 2000, von 90 bis 2000 das Ofenloch gemacht. Und ja, noch ein paar andere Lokale eben wieder zwischendurch. Dann kam 1998 das Bermuda-Bräu, das in einer ehemaligen Galerie eben das Konzept gemacht wurde. Und das war mit der Brennerei damals schon ein richtig tolles Erfolgskonzept. Ja. Und in der Brennerei ist damals schon so dieses Après-Ski-Party auch gelebt worden.
Schön ist noch, ja.
Und zeitgleich hatte der Onkel Sepp, der Mama, ihr Bruder, den Bettelstudent, auch sehr erfolgreich mit dem Elipen-Konzept auch und auch dem Party-Konzept schon geführt. Und es ist eine ganz liebe Geschichte. Ich habe es heute erst unserem Stromberater erzählt, wie das so entstanden ist, weil die Mama hat Luft geholt und ich habe dann meine Variante dazu, weil ich sie liebe. Der Papa dazu ist immer so, das finde ich so charmant. Papas bester Freund ist der Altbürgermeister von Fützmoos. Und seine Tochter ist meine Kindergartenfreundin und lebt da in Wien jetzt und die sind eigentlich alle sehr eng. Und der Hans hat einen Stadel angerissen und der Papa hat gesagt, Hans, heb mir das Holz auch, vielleicht brauche ich das irgendwann, ein 300 Jahre alter Stadel. Weil irgendwann mache ich ja alle. Und ich weiß es jetzt nicht, wie es chronologisch genau war, aber das ist ja wurscht, es geht um das Storytelling, denke ich. Und der Hans hat dann das für Papa auf Zeiten da und lustigerweise hat dann der Herr Bretscher, der Vermieter vom Haus eben, wo der Bettelstudent drinnen ist, gesagt, gehen Sie, Herr Salchenegger, wollen Sie nicht was aus dem Queen Anne machen? Und der Onkel Sepp hat damals schon gesagt, er will sie langsam zurückziehen, der ist ja vorher öder als der Papa. Und der Papa hat ihm dann gesagt, er übernimmt den Bettelstudent. Und dann hat sich der Papa gedacht, dann mache ich halt da mal allgemein mit wirklich wenig Aufwand. Haben sie da das Holz verbaut und halt, ich kenne nur die alten Rechnungen. Sie haben sich da jetzt keine großen Erwartungen gestellt. Er hat eben ein paar seiner langjährigen Mitarbeiter eben Geschäftspartner gemacht. Und die haben es dann ganz toll eben geführt und gemacht. Und so ist ja. Der Rest ist, glaube ich, Geschichte.
Ja.
Und so ist es dann entstanden. Und die Partner von Papa haben sie dann, das hat sie dann eben abgespalten, haben dann eben am Campusbräu was Neues gemacht und die Lugeg-Alm dann weitergemacht. Wir haben dann eben Bettelstudent und Bettelalm weitergemacht, eben seit 2015, dann übernommen auch. War nicht ganz so der Plan eigentlich, nur die Alm der Plan gewesen, aber wie es halt manchmal so kommt, ist uns dann der Bettelstudent auch in den Schoß gefallen und haben dann eben mit dem Mittellokal nicht so ganz gewusst, das hat sich dann auch trendmäßig ein bisschen verändert, nicht rauchen, der Bedarf. Zwei Konzepte aus einer Küche herauszukochen war sehr herausfordernd und dann haben wir eben das Mundart damals gemacht, eine sehr schöne Bar, ein nettes Barkonzept. Hat sie dann aber ehrlicherweise vom Standort her und zwischen diesen zwei buchenen Lokalen quasi nicht so durchgesetzt. Küchentechnik technisch auch schwierig gewesen und so, na dann müssen wir uns was Neues überlegen. Und haben dann mit dem Pionierhaus gearbeitet, der berühmte deutsche Konzepter. Und dann haben wir eben die Taco-Tante reingemacht und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, haben da eben so ein Hipster-Konzept eben entwickelt gehabt. Ja, und dann kam Corona. Und im 20er Jahr haben wir dann auch eben das Gragra von der Mama übernommen, neu gedacht, neu renoviert und haben, also renoviert gar nicht so viel, eigentlich mehr nur so Facelift und
uns und überlegt. Aber trotzdem beibehalten.
Ja, das ist nämlich auch die Schwierigkeit. Du darfst den Betrieb nicht das Herz rausreißen, aber du musst die Geschichte irgendwie leicht erzählen und so haben wir uns so ein bisschen auf die 80er Jahre gestützt, auf das Foco-Hiller-Bier, auf die Originale der 80er Jahre, weil an das, was es wirklich war, dieses Party-Thema, das ist es halt nicht mehr. Ja. Und das kannst du ja immer dann nur bedingt anknüpfen, aber wir haben uns bemüht und es ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen und es funktioniert gut und es macht uns irrsinnig Spaß. Und es hat sich dann eben 2022 so ergeben, dass mit Familie und 4 Betrieben, was dann schon sehr herausfordernd, ehrlicherweise, dass ein Prinz auf dem weißen Pferd gekommen ist und sich für den Tätowierstudent interessiert hat. Und ich war dann eigentlich auch sehr glücklich, das so die Hände von Ben Danisch zu geben, wo eben seine Schwester das eben nun führt und wir sind in einem sehr guten Einzelnehmen und wir betreiben halt die Almweiter und das Kra-Kra und
super. Wahnsinnig viel Geschichte. War das immer schon dein Plan, dass du in die Gastronomie kommst oder war das irgendwie quasi vorgegeben, ist das in die Wiege gelegt worden? Weil
lustig,
seit 8 bist du in der Gastronomie wie drinnen. Ja, fast über so viele Lokale, da hast immer irgendwo mitgewirkt. Sitzt man da auch in deinem Lokal? War das immer schon irgendwie so dein Plan?
Ich hatte nie einen Plan.
Hat es nicht?
Ich hatte nie einen Plan. Nein, ehrlicherweise nicht. Ich habe, meine Eltern hätten mich, weil ich so eine Rampensau war, immer so ein bisschen, und dann immer im Filzmoos schon, mittwochs war der Alleinunterhalter da und meine Mama hat sie des Sonntags gewohnt, habe ich natürlich nicht angehabt und bin schon gesessen und habe dann mit dem gejodelt und gesungen und dann haben die Eltern eben gemeint, ne, mach doch eine Schauspielschule, mach in die Richtung was. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich dann keinen Auftrag habe, was tue ich dann? Das ist auch irgendwie uncool. Ich dachte, nein, das mache ich nicht. Ich mache auch die Tourismus schon, weil die Cousine ist dann nach Gleichenberg gegangen, wo die Eltern schon waren und der Cousin war. Aber nein, ich gehe auch nach Gleichenberg. Da habe ich einen Beruf, da habe ich die Gastro, da kann ich Tourismus machen, da kann ich eventuell einmal heimgehen, wenn ich mag. Und war dann eben schon war dann im Eckel in der ersten Praxis, dann war ich bei den Oberhaus mit der tolle Schule. Dann war ich mit 17 schon in der Schweiz, in Zermatt. Dann war ich in der französischen Schweiz, weil ich mir gedacht habe, ich will Sprache lernen. Und dann habe ich Matura-Jahr, war voll gemütlich, weil ich nicht lernen habe müssen. Und da hat mich dann schon wirklich das Fernweh gepackt. Und meine Eltern haben das immer unterstützt. Und die Mama hat immer gesagt, die jungen Leute kein Furt. Und dann wollte ich mit meinem damaligen Freund, wo hätte ich nach der Schule nach Amerika gehen können. Und der Freund hat gesagt, nein, er geht nicht. Und ist aber dann im letzten Moment doch nicht mitgekommen und gedacht, ah, ich gehe jetzt. Und bin dann nach Idaho, nach Sun Valley und ich habe es geliebt. Das hat mir so taugt. Und dann ist auch mein Visum ausgelaufen und dann musste ich zurück. Und dann haben eben Bekannte gesagt, nein, gehst nach Fuschl. Kommt dann einen Job, kriegst in Schloss Fuschl, weil du hast deinen Fuß hinter dir, du kannst dann wieder ins Ausland. Jetzt haben wir die gehalten, das war nicht der Plan. Und ich habe dann aber ganz toll einen Job gekriegt, eben als Direktionsassistentin. Hab dann die PR übernehmen dürfen, hab 2 Managementwechsel in Mandarin Oriental, Raphael Hotels und ist dann der Stefan Schörkuber von der Paulana gekauft hat, eben die Presseabteilung kriegt und deswegen bin ich Paulana auch so verbunden. Das ist auch unser Hausbier. Die haben mich sehr gefördert und denen bin ich einfach auf ewig irgendwo herzensverbunden.
Ja.
Und hat dann eben die Romy Schneider Ausstellung gemacht und das ist auch so, machen wir halt ein Package für die Reservierung und es ist so durch die Decke gegangen. Es ist heute noch, ich habe unveröffentlichte Kinderfotos von der Romy Schneider gekriegt und Festspielzeit und die Leute haben uns im Schloss niedergerannt und es war
toll.
Wir haben die Kleider von den Sissi-Filmen gehabt und es ist heute auch noch Teil im Schloss Fuschl und das macht mich schon stolz, dass ich damals da den Grundstein legen durfte. Und so kam ich eigentlich aus der PR und irgendwie war halt Hotellerie, ist halt dann trotzdem Hotellerie. Von der Bezahlung halt auch nicht so toll und irgendwie habe ich dann immer wieder mal gejammert. Dann hat die Mama gesagt, naja, wenn du das, was du machst, für dich selber machen willst, dann kommst du heim. Und dann habe ich gekündigt und dann habe ich, glaube ich, 3-mal verlängert, weil ich so gern, machen Sie doch noch die Eröffnung und bleiben Sie doch noch ein bisschen. Dann bin ich eben nur eine Zeit geblieben im Schloss Fuschl und war wahnsinnig gern dort und dann bin ich daheim, eben ins ehemalige Dubrovnik. Das haben wir dann das Konzept geändert, weil die Ofenloch-Crew mitgegangen ist und so bin ich dann halt mit 24 dann heim, ja.
Nach Wien.
Genau. Ja, und der Papa lacht immer, weil er immer sagt, du bist nur fort gewesen, nur so ein Bergkind gewesen und jetzt liebst du Wien. Und ich liebe Wien, ich liebe die Wiener, ich mag die Stadt, ich bin total glücklich hier zu sein. Ja.
Aber schön, dass du deinen Dialekt trotzdem da behältst. Oder deine
ein bisschen voll immer wieder rein, gell? Es ist so, es ist
mir schon. So sympathisch.
Ich bin dann ins Graz gekommen und dann hat einer, dann habe ich eben keine Rede immer wieder im Graz und dann hat einer gesagt, grüß Gott, ich habe einen Tisch reserviert für Heinrich. Und er hat gesagt, für Heid, oder? Und er hat gesagt, nein, für Heinrich. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da kannst du den Dialekt reden, was macht der Schriftwende, verstehen die nicht.
In allen Jahren gab es jetzt das vorher schon kurz Corona angesprochen, gab es auch sicher Herausforderungen bei dir.
Ja.
Jede Menge wahrscheinlich. Vor allem, wenn man so viele Projekte hat, gibt es immer irgendwas, was schief läuft. Was waren so für dich die größten Herausforderungen in der ganzen Zeit?
Die größten Herausforderungen waren, wie wir dann eben entschieden haben, den Beta-Studium weiterzumachen und unsere, die damaligen Partner von Papa sich verständlich mit ihrem Team dann das Campus am Hauptbahnhof gemacht haben. Und da wirklich fast alle Mitarbeiter mitgegangen sind. Mhm. In einem Riesenlokal wie der Beta-Student. Ich habe ein Windelbaby daheim gehabt. Also das war wirklich eine Herausforderung, das ganze Team dann neu aufzustellen, einfach auch noch gar nicht Fuß gefasst zu haben in der Thematik. Das war sehr herausfordernd, auch mit Dingen zu brechen. Das war immer schon so. Also wir haben damals übernommen, ich weiß nicht, mit 116 Mitarbeitern und haben dann umstrukturiert auf 54, einfach optimiert, Dinge anders gemacht. Was natürlich auch sehr personenbezogen und das hat mich auch gelehrt, der Gast soll aufgrund des Konzepts kommen, aufgrund des Betriebs kommen. Natürlich sind die Mitarbeiter total wichtig, aber baue es nicht so sehr auf Menschen, denn Menschen verlassen Menschen. Mhm. Ich habe es jetzt wieder gehört von einem lieben Schulfreund von mir, der in einem temporären Betrieb in Oberdorf führt, der auch eine ganze Clique gehabt hat und die dann halt geschlossen gegangen sind. Und ich bin im Jänner besucht und da sage ich mir, das ist einfach so lässig heuer. Und die Mehrheit hat gesagt, wahnsinnig herausfordernd, weil die halt geschlossen gehen. Also das empfehle ich immer, auch in der Küche. Ich schaue immer, dass ich von verschiedenen Nationalitäten die Leute habe, weil sie dann Deutsch reden müssen. Mhm, so bleibt es die Anspruch, ne? Und es funktioniert sehr gut. Also ja. Das war einfach auch so Learnings. Aber ja, kein Nachteil ohne Vorteil, gell?
Tja.
Ganz klar, auch dieses ganze Nichtraucher-Thema.
Sehr lustigerweise im Podcast zum ersten Mal. Inwiefern war das für dich die Herausforderung, das Nichtraucher-Thema quasi umzusetzen? Gut, die Umsetzung war wahrscheinlich relativ klar, aber wie hat sich das ausgewirkt auf den Betrieb, auf die Gäste?
Naja, in der Alm war es schon schwierig, weil in meinem Test hast du halt nur den Rauch- und den Nichtraucherbereich gehabt. Ich meine, es ist immer so ein bisschen, werden da viele sicher bestätigen, so ein bisschen, es hat Corona dann herbrennen lassen, das Ganze. Mhm. Aber trotzdem, schau, jetzt hat sich das eh schon alles so verändert. Ich meine, wir leben davon, du kannst es ja auch bestätigen. Wir sind dieser dritte Ort für Menschen. Mhm. Weißt du, du hast daheim, du hast die Arbeit und du hast das Wirtshaus oder das Stammlokal, wo der dritte Ort für die Menschen. Und unsere Branche lebt natürlich auch vom Kennenlernen, vom früher hast du das Tourismus, hast du schon ausgehen müssen und schauen müssen, dass du das trinkst, dass du unter die Leute gehst. Heute, wenn ich trotzdem auch, also das, Die Mischung, glaube ich, macht. Aber ich bleibe bitte beim Rauchen. Ich neige immer dazu, dass ich so viel zu erzählen habe, dass man dann so viel einhält, dass ich nicht dass ich den Faden verliere. Aber du hast das gerade in der Alm hast, natürlich hast du einen Ansatztisch, ne? Und dann da bist du ja schon wer, wenn du da vorne bist und hast dann einen super Platzl und dann hast du die Puppen und dann hast du einen Drink. Und jetzt gehst du dann rauchen und das treibst halt irgendwo die Gesprächsbasis. Und der Papa hat das so lieb gesagt, er hat gesagt, nur dann gehst du auf, gehst eine rauchen und kommst runter, ist der Drink weg, ist der Platz weg, ist die Puppen im schlechtesten Fall weg und kannst wieder von vorne fangen. Also es zeigt halt sehr viel Gemütlichkeit, ne?
Es hat natürlich die Gastronomie verändert, ne, halt
verändert. Das stimmt, ja. Vor allem, also in Clubs habe ich das sehr oft mitbekommen. Und auch bei uns in U4 ist es so, dass die Leute ja natürlich eben rausgehen. Dann willst du dann noch eine rauchen, dann kommt der nächste Freund rauf, raucht mit. Und genau, das sind die Anrainerprobleme. Du hast natürlich auch die Sauberkeit vom Lokal. Es schaut halt von draußen super voll aus, aber dafür ist drinnen.
Es wird dann lockert, ja, wenn der ganz bei denen rauchen, wenn er soll.
Ja. Genau, ja.
Und im Gragra haben wir es jetzt so gemacht, dass wir hier gleich einmal die Raucher-Trennwände weggerissen haben und wir haben einfach hier
den Fokus schon auch sehr stark am Essen, wäre uns oft lieber, wenn wir mehr Getränke hätten. Aber ja, es ist, wie es ist, gegen den Wind kannst du nicht pinkeln.
Ja. Ein bisschen bin ich vorher durch das Bermuda-Dreieck. Es ist ja hier mit dem Bermuda-Dreieck gegangen und bin jetzt so an dem Mahnmal für den Terroranschlag gekommen.
Ja.
Jetzt war das ja hier direkt drinnen.
Ja.
Wie hast du das empfunden damals? Oder wie
das war schrecklich, weil es ist ja auch ein Gast von uns unter den Opfern gewesen. Und
weißt du, ist für mich da.
Doch, ich finde das total wichtig, dass darüber geredet wird. Das ist, finde ich, auch ein Teil des Verarbeitungsprozesses und einfach auch wegschauen oder weg, das bringt nichts. Das ist einfach ganz wichtig, dass man über solche Sachen auch spricht. Ich denke oft noch, wie ich da gestanden bin in der Früh, dann nicht reinhaben dürfen. Und ich habe damals eben trotzdem auch mir so überlegt gehabt, ach, ich will nicht, dass in den Gazetten der Welt die Fotos vom KK sind mit eben diese traurigen Fotos auch. Ja, das war mir irgendwie schon wichtig und habe dann eben auch wirklich versucht reinzukommen und habe dann irgendwann habe ich ein schwaches Schaf in der Herde erwischt gehabt und bin, glaube ich, die einzige, bestbewachteste Lokalbesitzerin da gewesen, dass man eben zumindest die zerschossenen Türen verschließen dürfen. Es ist eine Endzeit, es ist wie so in einem Vakuum, wie in einem Zeit- und luftleeren Raum befindest du dich auch. Es sind Mitarbeiter verletzt worden. Der hat einen Vater meiner Kinder, der hat da gerade die Tür zugesperrt gehabt, der Florian, und der hat 30 Zentimeter an ihn vorbeigeschossen. Also es war schon alles mit, und der hat sofort gecheckt, der hat den angerufen und hat gesagt, da ist irgendwas Gröberes. Macht einen schon auch nachdenklich, was so, ja, als auch Graz wieder mit unserer Gesellschaft passiert. Und umso mehr sind wir Gastronomen auch gefragt, weil wir eben der Ort für die Kommunikation und für die Gesellschaft sind und für die Menschen, die alleine sind und sich alleine fühlen. Und der Mensch ist ein soziales Wesen. Menschen brauchen einander.
Ja, und dass die Gastronomie sicher so ein Auffangbecken war. Genau. Und wie gesagt, neben der Arbeit und neben dem Privaten oder zu Hause hast du noch die Gastronomie, genau, wo du Leute triffst zum Reden. Und wenn es nur die Kellnerin ist, wenn es nur der Gastronom ist.
Genau. Ja. Und es ist auch immer wieder so, auch wenn es auch so, ich finde auch, ein guter Wirt hat kein Vorab, ja, weil am Wirtshaustisch ist früher schon debattiert und diskutiert worden, da ist sie jeden Platz für jeden Raum, dann haben sie sich die Schädel reingehauen, dann haben sie das Kopf miteinander, dann haben sie wieder vertragen, aber haben sie vielleicht da wieder verstanden? Ich muss erst verstehen, um verstanden zu werden, das sage ich zu meinen Kindern auch immer.
Ja.
Und so ist mein Zugang zu den Dingen.
Hast du eine schöne Stammtischgeschichte? Was sind so deine Highlights aus deiner Zeit in der Gastronomie?
Highlights? Die Eisbärengeschichte, glaube ich. Wir haben einen Deko-Eisbär in der Alm gehabt.
Ja.
Und irgendwie waren halt ein paar oberösterreichische, junggebliebene Erwachsene, haben den irgendwie geherzt und sehr enthusiastisch geherzt und haben den Arm gebrochen, mussten dann aber schon noch getarnt werden, also der Sachbeschädigung ausüben. Ich war, glaube ich, die Polizei da oder was es nicht wie es war oder warum es da waren oder waren sie wegen was anderem da, keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn, sie haben dann den Schaden dann für diesen Eisbären begleichen müssen. Und der Flo hat mich dann angerufen und gesagt, du, was soll ich denn da verlangen? Ich habe gesagt, ich glaube, was weiß ich, das und das kostet, die und die Summe. Und hat einen Artikel angelegt, Eisbär, einmal Eisbär und den Kassenbon rauslassen. Und die haben eine Brett gehabt, dass sie ihren Eisbären gehabt haben. Und dann haben wir Videos. Dann sind sie raus mit diesem Eisbären. Geschnimmt hat's. Eher ist eine Seltenheit. Und haben sie das, was, also die Videos sind legendär. Sie haben, glaube ich, auch die guten Manieren haben sie irgendwo Bild vergessen gehabt. Ich glaube, deswegen musste sie dann auch gemaßregelt werden, wie das halt so ist. Und ich sage zu meinen Mitarbeitern immer, wir sind ein Ventil für die Gesellschaft und wir leben halt auch davon, dass die Leute ihren Spaß haben und es muss auch Raum sein für Entgleisungen und manchmal vergessen es dann halt ihre Manieren. Ja. So tolerant muss man dann halt auch sein, aber man muss es halt irgendwo immer in einem Rahmen bringen. Ne?
Ja.
Und ein Jahr später haben die wieder aufgeschlagen ohne Eisbär und haben uns Fotos gezeigt, was sie nicht. So à la die fabelhafte Welt der Amelie ist das, glaube ich, die mit ihrem Gartenzwerg um die Welt reist, haben die das mit dem Eisbären gemacht. und haben uns dann dankenderweise diese Fotos, kann man auch auf unseren Instagram und Social Media Accounts verfolgen. Und das ist viral gegangen, diese Fotos. Es ist so durch die Decke gegangen und ja, sie haben wieder gut gefeiert an diesem Abend und sie sind ja, glaube ich, legendär in die Geschichte Bettelheim eingegangen. Ja.
Ah, cool, lustige Geschichte. Das heißt, der Podcast, das Erfolgsrezept. Und ich merke, dass du sehr quirlig bist, nicht nur in deiner Art, sondern auch von dem, was du hast, sehr viele Ideen, du hast sehr viele, du bist eine Macherin, komm mir vor. Was sind so für dich die Geheimzutaten von deinem Erfolg? Vielleicht auch etwas, was außerhalb der Gastronomie genauso anwendbar ist.
Naja, das Wichtigste ist einfach, dass man liebt, was man tut. Und die Jammern, der Wienerische, das Jammern bringt, viele sind halt so gepolt, dass sie einen Schuldigen suchen. Ich suche Lösungen. Ich baue sehr auf meine Mitarbeiter. So herausfordernd die Gastronomie mit allen ihren Themenbereichen, Auflagen und Thematiken ist, ist es trotzdem sehr vielfältig und sehr abwechslungsreich. Und wir haben halt die Freiheit, uns auszusuchen, mit wem wir arbeiten. Und das ist einfach schön. Und ich liebe meine Mitarbeiter und schätze meine Mitarbeiter sehr. Und ich denke, wenn du gute Mitarbeiter hast, die glücklich sind und denen es gut geht, dann tragen sie das an den Gast und der trägt sie in die Welt hinaus. Ja. Also das ist und dass ich mich halt eigentlich auch am meisten kümmere. Mhm. Ja. Sind sich die dessen gar nicht so bewusst, wie viele Gedanken, dass ich mir mache, dass es ihnen gut geht, aber schätze die Menschen, die für uns arbeiten, auch sehr, ja.
Toll. Kann man auch gut seinen Kindern mitgeben. Apropos Kinder, ich weiß, du hast zwei. Mittlerweile sind ja, was ist das, 11 und 14 Jahre alt. Rätst du ihnen, in die Gastronomie zu gehen?
Das ist ja eine interessante, sehr, sehr zeitgemäße Frage auch, denn die Tochter hat gerade Schule gewechselt in eine Tourismusschule, obwohl sie eigentlich am Werkschulheim war, weil sie technisch so begabt ist, wo die eben dann sich jetzt entscheiden müssten für Tischler, Goldschmied oder IT, berufsbegleitend mit Lehre. Und ich finde halt schon, gerade in so unsicheren Zeiten, in denen die leben, ist sehr kostbar, wenn man einen Beruf hat, wo man mit den Händen denken kann. Das ist einfach ein Handwerk. Und jetzt hat sie halt, weil sie fährt bei Masters of Dirt mit, sie ist Athletin und ist Bikerin. Und jetzt hat sie eben in diese Schule gewechselt und eben nächstes Jahr beginnt sie eben mit, also einer HLW ist das. Und ich habe mir halt gedacht, sie soll ja Biken machen, solange sie das frei hat. Ich habe halt nur gesagt, nee, du machst die Matura, das ist mir wichtig. Und sie hat dann eben einen Beruf, wo sie zurückgreifen kann. Die Leute aus der Gastro werden überall mit Handkuss genommen. Also ich sage immer, es ist ein Schlüssel zu den Menschen. Mhm. Ich finde es gut und du kriegst immer überall einen Job bei Essen und Trinken, werden die Läden nicht aufhören. Also.
Gehe ich auch davon aus, ja.
Ich push sie nicht und ich war letztens auf so einem Forum über Jugend, Influencer, Marketing. Ich befasse mich ja mit allen Themen sehr eingehend. Und da war dieser berühmte Ali Malodi, der Watchado gegründet hat. Und der hat auch, weil es mich zum einen für meine Kinder interessiert, die Welt von heute oder morgen, zum anderen aber auch diese ganze New Work und Mitarbeiter, du musst ja auch die Generation, die für dich arbeitet, verstehen. Mhm. Ja, man führt nicht mehr so, wie meine Eltern noch geführt haben. Und das muss man sich schon auch zu Herzen nehmen, finde ich. Und der hat auch das ist mir auch so hängen geblieben, der hat halt auch gesagt, unsere Kinder werden Jobs machen, die wir heute noch gar nicht kennen. Ja. Und von dem her verändert sich extrem. Also die Mama sagt auch immer, was die kochen und was die essen, sage ich, ja, das ist halt einfach alles mehr so. Also, das muss man halt verstehen.
Ja.
Aber es ist dieses Ganze, ich unterhalte mich auch sehr gerne mit meiner Freundin, die jetzt gerade auch ein Olivenöl-Business gestartet hat, die auch aus der Gastro kommt, sich viel auch mit Bootjournalisten trifft und wir reden und sinnieren oft darüber, wie sich die Gastronomie verändert und das dann muss man halt mitdrehen gehen. Strom kannst du halt nicht schwimmen, ne?
Das stimmt, ja.
Aber das ist schön, es ist bunt, es ist fröhlich und ja, es menschelt, ne?
Ich komme ja auch aus einem ganz anderen Bereich eigentlich und wir haben mich in der Gastro dann irgendwann verliebt und
aus welchem Bereich kommst du?
IT eigentlich.
Dieter Fischer, wieder Gründer von Gra.
Wirklich?
Ja, der war ITler, ja.
Und habe das dann sehr schnell und gesagt, ja, ich möchte die Leute, mir macht das Spaß, ich möchte immer irgendwo am Gast sein. Und ich finde, das ist etwas, was ich auch meiner Tochter versuche mitzugeben, dass sie einfach mal sieht, wie läuft es eigentlich hinter in einem Gastronomiebetrag ab. Vor allem, wenn sie dann ungeduldig ist, sagt sie, ja, brauchen wir mal ein Essen. Dann sagt er, bei mir im Lokal geht das, geh in die Küche und frag mal nach. Ja. Du wirst sehen, wie stressig es da drinnen ist und wie sehr sich die darüber freuen, wenn du jetzt einen Druck machst. Aber zu verstehen, was eigentlich dahinter steckt, das versuche ich auch mit diesem Podcast ein bisschen hervorzuheben, dass die Zuhörerinnen sehen, dass hinter so einem Betrieb nicht nur Zahlen sind und das Essen und Trinken, sondern halt auch Menschen stehen und sowohl deine Mitarbeiterinnen als auch wir als Gastgeberinnen machen unseren Teil davon. Und wenn meine Tochter mal alt genug ist, würde ich mir schon wünschen, dass sie zumindest mal einen Monat in der Gastronomie arbeitet, einfach um auch diese Systematik dann irgendwie oder diese Dynamiken zu verstehen.
Ja, also es gibt ja auch kaum eine Branche, wo du mit so vielen anderen Branchen Berührungspunkte hast. Ja. Ja, du brauchst dann einen Metzger, du brauchst dann Getränkepartner, du brauchst dann einen Molder, einen Lüftungstechniker, einen Elektriker, du hast mit Behörden zu tun, mit Ämtern zu tun, du brauchst Anwälte, du hast Konfliktmanagement, du hast Streitereien unter den Mitarbeitern, die dich fichten musst. Du bist ja so viel.
Genau. Und die Gäste noch dazu sind auch alles.
Die so,
die sind vollkadierten Doktor zum Promi.
Genau. Die sind das Wichtigste ohne Gäste.
Zum Arbeiter. Genau. Alles dabei. Liebe Jenny, vielen Dank für deine Zeit. Hast du noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du noch mitgehen möchtest?
Nein, liebt's die Gastro, geht's in die Gastro, geht's zum Wirten. Und ja, was ich auch noch mitgeben möchte und was auch in den Corona-Zeiten auch, finde ich, besser geworden ist, und das sage ich auch zu meinen Kindern immer, man darf nicht neidig sein. Es ist immer gescheiter, wenn es ein Miteinander gibt, auch unter den Wirten ein Miteinander. Helft einander und weil gegeneinander. Es ist genug für alle da und ich finde, das soll immer so ein bisschen der Leitsatz sein.
Herr. Ja. Wunderschöner Abschlusssatz.
Wir sind alle von einer Zunft.
Das stimmt, ja. Vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung hier ins KK. Kommt vorbei auf eines von den, wie viele Bieren? Über 60 Bieren.
Ja, genau.
Schaut in die Bettline vorbei. Vielleicht gleich danach. Ist immer eine Empfehlung wert und auf jeden Fall ein Spaßfaktor.
A Gaudi, ja.
Gaudi, richtig.
Gaudi, sind Sie die Hände in der Häse und dann haben wir alles richtig gemacht. Und wenn am nächsten Tag der Kater schnurrt, vielleicht hat der bengalische Tiger, dann haben wir... Richtig, alles richtig.
Ist alles richtig gemacht worden.
Genau.
Wunderbar.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge von Das Erfolgsrezept.